Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Steht der nächste Zyklus im Wohnungsmarkt an? Ein Special mit Christian Krönke von den Immobilienfreunden, unser aktueller Kooperationspartner. Und das ist unser Thema heute. Die Immobilienpreise haben sich zuletzt nur langsam bewegt. Die wirtschaftliche Entwicklung lässt immer noch zu wünschen übrig. Was spricht dennoch für den Einstieg in den Immobilienmarkt? Diese Frage werden wir gemeinsam mit Christian Krönke in dieser Folge bewegen und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist ein Superzyklus? Was beobachtest du im Markt? Gibt es Investoren, die wieder einsteigen wollen, Christian? Was spricht aus deiner Sicht für den Einstieg in den Immobilienmarkt? Dann nochmal zurück zum Superzyklus. Ist das wirklich ein realistisches Szenario? Wie nehmen die Anleger die Regulierung wahr? Nimmt das die Lust auf Investitionen? Was erwarten wir von den weiteren Regulierungen? Und zum Schluss, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, was sind die Themen der Immobilienwirtschaft? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dem Special mit Christian Krönke von den Immobilienfreunden. Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute haben wir einen Special Guest, ein guter Bekannter, Christian Krönke von den Immobilienfreunden, ist heute live dabei. Wir grüßen dich herzlich erneut in unserer Mitte, lieber Christian, hallo.
Vielen Dank, hallo zusammen.
Genau, und wir wollen heute über einen Superzyklus reden und das, was das eigentlich ist, hat nichts mit dem weiblichen Körper zu tun, sondern mit dem Immobilienmarkt und dafür brauchen wir natürlich auch die wissenschaftliche Perspektive. Dafür ist er heute wieder hier bei uns, dafür schätzen wir ihn und dafür brauchen wir ihn, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, hallo Christian.
So, Christian, wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen. Du bist inzwischen das dritte Mal dabei. Das heißt, mit heute und der Episode in nächste Woche kann man sagen, die Immobilienfreunde, die begleiten jetzt schon 45 Episoden von der 1A Lage. Fester Bestandteil, geradezu Interieur, könnte man sagen. Innenausstattung, aber für die 3,5 Leute, die Immobilienfreunde nicht kennen oder Christian Krönke nicht, vielleicht magst du noch 3-4 Sätze einmal am Anfang zu dir sagen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin 47 Jahre alt. Ich lebe mit meiner Familie hier im wunderschönen Hamburg und bin jetzt seit 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Dort hat überwiegend der Neubau mein Tun geprägt. In Zukunft wird sich das ein bisschen ablösen durch eher eine klassische Bestandshaltung Richtung Value-Add-Strategie. Aber insofern bleibe ich auch da natürlich dem Markt erhalten. Und die Immobilienfreunde, das ist ein Netzwerk für fortgeschrittene Investoren und Unternehmer. Wir gehen im Grunde genommen den Weg gemeinsam durch die geschäftliche Zeit. Also wir sind zum einen Freunde von Immobilien, wir sind aber auch Immobilienfreunde. Das heißt, wir sind füreinander da, wir unterstützen uns gegenseitig, wir tauschen uns aus, wir bilden uns weiter und beschäftigen uns intensiv mit den Themen der Zeit. Das ist aktuell sicherlich gerade das Thema KI, das ist das Thema Finanzierung, aber auch Strategien im Allgemeinen, Ausrichtungen, das ist das, was uns beschäftigt.
Verteilt ihr auch mögliche Opportunitäten durch euer Netzwerk? Ist das auch was, das eine Rolle spielt? Weil gerade das spielt ja im Immobilienmarkt immer mal wieder die Rolle, so zu wissen als Erster, wo eine Möglichkeit besteht.
Ja, absolut. Also Club-Deals sind schon auch ein fester Bestandteil mittlerweile bei uns geworden, dass es einfach Transaktionen gibt, gerade eben auch kleinere oder mittlere Portfolio-Transaktionen, die vielleicht für einen einzelnen Investor ein bisschen zu groß sind, bei dem sich dann zwei, drei Immobilienfreunde zusammentun, um den gemeinsam zu realisieren. Das ist natürlich schon eine ganz tolle Sache, ja.
Sehr spannend. Dann wollen wir der ganzen Strategieanalyse nochmal ein bisschen Futter geben. Das Thema heute ist der Superzyklus und vielleicht, Michael, magst du einmal einen kurzen Rahmen geben. Was soll das eigentlich sein, so ein Superzyklus?
Naja, es heißt ja immer, der Immobilienmarkt ist durch Zyklen geprägt. Ja, ähnlich wie der Konjunkturzyklus spricht man auch vom Immobilienmarktzyklus. Das heißt, es gibt immer mal Bewegungen stärkerer Preise, aber eben auch Phasen einer Abflachung, langsamerer Preisbewegung und das Ganze. Da geht man eigentlich davon aus, dass sich das so alle 5 bis 7 Jahre abwechselt. Ja, bis so ein Zyklus durch ist, das ist das, was man immer so angenommen hat. Wobei man natürlich sagen muss, so ganz einheitlich in der zeitlichen Abfolge ist das alles nicht. Also wenn man das mal genauer anschaut, sieht man, es gibt eben immer mal unterschiedlich lange Phasen. Aber was man eben schon feststellen kann, es gibt immer mal auch Phasen, wo es wirklich einen langen Aufschwung gibt. Und das ist ja das, was wir zuletzt 2010 oder 2009 eigentlich bis 2022 erlebt haben. Wo wir also eine wirklich außergewöhnlich lange Aufschwungphase erlebt haben mit starken Preis- und Mietsteigerungen. So, und die Frage ist jetzt, sind wir wieder an einem ähnlichen Punkt? Und spannend ist einfach, wenn wir uns jetzt mal die Erschwinglichkeitszahlen zum Beispiel anschauen, also wie erschwinglich ist Wohneigentum im langen Zeitablauf, dann sind wir eigentlich wieder an einer ähnlichen Stelle wie 2009. Ja. Und was auch spannend ist, 2009 war auch so ein Jahr, wo die wenigsten wirklich damit gerechnet haben, dass wir einen langen Aufschwung im Immobilienmarkt haben. Also das war eher noch so die Phase, die geprägt war von großen Unsicherheiten, der Frage, ob die Preise nicht ja auch noch stärker runtergehen, ob wir überhaupt noch wachsen werden und. Das heißt, man hat damals tatsächlich nicht damit gerechnet und die These, die wir jetzt einfach mal in den Raum stellen, könnte nicht so eine ähnliche Phase wieder sein, ja, wo sich ein Einstieg wirklich lohnen würde, obwohl man es vielleicht im Moment viele zumindest so nicht wahrnehmen.
Aber erinnern wir uns an 2009, hatten wir damals auch gerade eine ziemlich heftige Schüttelphase des Immobilienmarktes hinter uns. Subprime und all diese ganzen Schmankerl waren damals gerade virulent.
Ja, aber spannend, damals ja nicht in Deutschland. Also der deutsche Immobilienmarkt ist ja durch die Finanzkrise sehr gut durchgekommen. Man könnte natürlich sagen, weil wir vorher gar nicht so einen starken Aufschwung hatten. Ja, aber im Prinzip ist der deutsche Immobilienmarkt durch die Finanzkrise, auch weil wir natürlich gar keine Subprime-Produkte hatten, sehr viel entspannter durchgekommen. Und dann quasi gegen den Trend in vielen anderen Ländern sind die Preise hierzulande stark gestiegen.
Okay, dann Christian, was ist deine Erfahrung im Moment in der Realität? Also du beobachtest das bei dir im Club, aber natürlich auch selber als Marktteilnehmer. Gibt es mehr Investoren, die jetzt wieder einsteigen wollen oder ist das alles in allem eher so eine Seitwärtsbewegung? Alle so das, was sie haben, halten sie, aber neu jetzt nicht so viel Appetit oder gerade jetzt? Also ist da sowas wie so ein kleiner Aufschwung zu fühlen, so ein ja jetzt Superzyklus, das kommt? Ich meine, das wird natürlich heute durch diesen Podcast erst so richtig bekannt, aber vielleicht bei den Insidern bei dir wusste man schon vorher. Erzähl, was ist dein Eindruck aus der Praxis sozusagen?
Ja, gerne. Also ich glaube, Menschen in der breiteren Betrachtung neigen natürlich eher zum Herdentrieb. Das heißt also, wenn wir dann in den Immobilienzeitungen oder auch vor allen Dingen in den Boulevardzeitungen lesen können, Immobilien laufen gerade hervorragend, also sagen wir mal von heute in eher ein paar Jahren voraus, dann werden auch wieder mehr Investoren in den Markt kommen und sind dann ja auch häufig diejenigen, die dann eher dazu führen, dass sich wieder Blasen bilden könnten. Im Moment nehme ich wahr, dass die Investoren, die bereits aktiv am Markt teilnehmen, schon auch die überwiegende Zahl eher bullisch ist. Das heißt, die möchten wachsen, die möchten zukaufen, die möchten skalieren, möchten ihre Prozesse weiterentwickeln. Ich sehe hier eher im Moment noch das gedämpfte Finanzierungsverhalten der Banken als Schlüsselfaktor. Es ist nicht der Glaube an den Markt, sondern es ist schlichtweg das fehlende Kapital im Markt, was im Moment noch die Zukäufe etwas behindert. Ja, und da würde ich sagen, sind dann die Signale, wie wir sie jetzt zuletzt gerade gehabt haben, mit der Senkung des Risikopuffers für Wohnimmobilien oder nicht nur Senkung, sondern ja Abschaffung, dass das schon das richtige Signal sein kann. Wir hatten ja in 2025 schon eine erste Senkung dieses Risikopuffers. Das ist relativ verpufft, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht aber auch der zu der Zeit noch sehr präsenten Basel IV-Regelungen, die eben heute kein Thema mehr sind. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, dass wir eben von der Bankenseite oder vielmehr von der Aufsichtsseite der Banken die Signale bekommen, okay, es kann wieder losgehen, weil die Banken wollen ja auch finanzieren. Ja, das ist ja nicht so, dass die keine Lust auf Geschäft haben, sondern die sind im Moment eher noch zurückhaltend, weil die Signale von der Aufsicht fehlen und die kommen jetzt. Und ich glaube, das kann dann schon nochmal was auslösen.
Ist das deiner Meinung nach der zentrale Push für den Einstieg in den Immobilienmarkt oder siehst du noch weitere Gründe? Also die Aufsicht, wir reden ja nun über einen sehr regulierten Markt, ist ja nun bei weitem nicht so, dass es hier eine freie Preisbildung gibt aus unterschiedlichen Gründen. Ist jetzt sozusagen die Regulierung im Lied? Das wäre natürlich auch in Wahrheit eine krasse Aussage, dass wir jetzt schon mit der Bankenregulierung eigentlich einen Push kriegen können für die Einstiegswilligkeit in den Immobilienmarkt. Aber siehst du noch weitere Gründe? Warum haben Leute vermehrt Bock oder was ist der entscheidende Punkt, weshalb die Investoren einsteigen?
Ich glaube, die Grundmechanik, warum Immobilieninvestments interessant sind, die haben sich ja nicht verändert. Das ist vor allen Dingen der Faktor Fremdkapitaleinsatz. Das habe ich in kaum einer anderen Assetklasse, dass ich hier mit so hohem Fremdkapitaleinsatz arbeiten kann und dadurch schon alleine bedingt eine sehr attraktive Rendite auf mein eingesetztes Kapital erreichen kann. Und natürlich auch ist Immobilien in Deutschland ein eher langfristig orientiertes Geschäft. Das heißt, ich habe häufig auch eine hohe Disziplin in meinen Anlagen. Und wenn ich dann eben sehe, schauen wir mal 10 Jahre zurück, da haben wir eine Mietenentwicklung irgendwo in der Größenordnung von 40%, zumindest in den Großstädten, teilweise sogar deutlich darüber. In der gleichen Zeit hat sich mein Darlehen durch Tilgungen vielleicht um 50-20% reduziert. Und dann ist das auf diese längere Sicht natürlich schon ein sehr attraktives Investment. Und diese Grundmechanik ist eigentlich unschlagbar, wenn ich in der Phase bin, dass ich Vermögen aufbauen möchte. Wenn ich Immobilieninvestor bin aus Sicht eines institutionellen Anlegers, dann kann ich das aus meiner Perspektive nicht beurteilen, weil ich das nicht bin und auch keine Erfahrungen dazu habe. Aber dann ist vielleicht die Frage eine ganz andere, weil ich natürlich alternative Anlagemöglichkeiten habe. Aber wenn ich sage, ich möchte gerne privat Vermögen aufbauen, dann ist die Anlageklasse Immobilie sicherlich hochattraktiv.
Okay, dann lass uns die Attraktivität des Superzykluses nochmal unter die Lupe nehmen. Michael, wir haben es in die Headline geschrieben und du hast es vorhin kurz angerissen, dass wir möglicherweise genau in einer solchen Phase sind. Ist das wirklich ein realistisches Szenario? Was spricht dafür? Ist es jetzt die Regulierung, die die richtigen Signale gibt und dann, yay, wir haben wieder einen Superzyklus? Oder was spricht dafür? Erzähl mal.
Also vielleicht kurz zu der Regulierung. Wir haben das letzte Mal ja auch schon drüber gesprochen. Ich sehe das auch so, dass das ein Signal ist. Es wird die Zinsen aber nicht deutlich senken. Ne? Also das nicht, aber es ist tatsächlich ein wichtiges Signal an die Banken. Wir wollen eigentlich, dass ihr anders agiert. Ja, die Zeit der Übervorsichtigkeit ist vielleicht vorbei. Und das ist auf jeden Fall wertvoll, weil die Finanzierung, das sehe ich auch so, die Finanzierung ist wirklich ein Nadelöhr. Ja, gerade für viele Kapitalanleger, aber auch für Selbstnutzer, die oft gar nicht an den Kredit kommen, weil die Banken eben extrem vorsichtig sind. So, aber jetzt zu dem Superzyklus und ist das realistisch? Also wiederholen sich jetzt die 2010er Jahre? Naja, also es gibt schon ein paar Punkte, die, finde ich, dafür sprechen könnten. Das eine ist, dass wir eine große Knappheit im Markt haben und wir gehen mit einer ganz anderen Knappheit in diese Phase jetzt, als das 2009 zum Beispiel der Fall war. 2009 kamen wir noch aus einem relativ gesättigten Immobilienmarkt, wo wir noch viele Bauüberhänge teilweise hatten aus den 90er Jahren, wo eigentlich extrem viel gebaut worden ist. Und man darf nicht vergessen, in den 2000er Jahren hatten wir ja ein Jahrzehnt, das tendenziell geprägt war eher von geringer Zuwanderung. Ja, also der Bedarf war gar nicht so groß. Von daher sind wir jetzt eher in der Phase, wo wir einfach gar nicht auf das kommen, was wir eigentlich bräuchten, und das seit Jahren. Und es ist auch nicht absehbar, dass wir die Bautätigkeit erreichen werden, die wir brauchen, auch in den nächsten Jahren, selbst wenn die Zuwanderung ein bisschen niedriger ist. Also diese Knappheit alleine ist natürlich ein wichtiger Preistreiber. Darüber hinaus, wir haben es so ein bisschen am Rande angesprochen, ein Thema, das natürlich auch für die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung maßgeblich ist, ist das KI-Thema. Also KI hat das Potenzial, große Produktivitätssteigerungen loszutreten. So, und diese Produktivitätssteigerungen, die können eben auch zu deutlichen Lohnsteigerungen führen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, na ja, aber führt das nicht dazu, dass die Leute keinen Job mehr haben, weil die KI alles macht? Aber die Erfahrungen mit Innovationen sind eigentlich immer eher die, dass die Produktivitätssteigerungen dazu führen, dass eben neue Jobs geschaffen werden, die wir vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und es gibt so eine interessante Beobachtung aus den USA gerade. Man hat immer gedacht, so gerade Medizin oder Radiologie, ja, Radiologie, das ist was, was zukünftig gar nicht mehr so gefragt ist, wo die Radiologen gar nicht mehr gebraucht werden, weil die KI liest doch alle Bilder aus. Und das stimmt auch, ja, die KI kann wahnsinnig gut MRT-Bilder auslesen, aber in den USA stellt man jetzt fest, die Nachfrage nach MRTs ist jetzt drastisch gestiegen, so dass wir doch wieder mehr Radiologen brauchen, die dann die Beratung und die Gespräche dann führen. Und es gibt sogar Lohnsteigerungen bei den Radiologen. Ja? Also das heißt, das ist schon so ein Beispiel, dass durch KI Produktivitätssteigerungen möglich sind und die auch zu mehr Wohlstand führen. Und wenn das durchgreifen würde, ist, glaube ich, schon eine Möglichkeit da, dass wir auch ein starkes Wirtschaftswachstum erleben. Und wir haben das ja schon häufiger auch ausgeführt, Lohnsteigerungen führen letztlich auch zu Mietsteigerungen. Das treibt einfach die Nachfrage. Und ich würde auch ohnehin sagen, Deutschland wird im Moment sehr, sehr schlecht geredet, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Wir haben 5 schlechte Jahre gehabt. Aber das ist eben auch die Analogie zu den 2000er Jahren. Wir haben es dann durchaus ja geschafft, uns da rauszubewegen. Und das könnte ja diesmal auch durchaus passieren. Wir sehen ja jetzt erste Reformen. Also wenn das kontinuierlich weitergeführt wird, besser geführt wird. Und wir sehen aber auch, dass die Unternehmen sich ja zunehmend angepasst haben. Also da könnte durchaus was passieren. Ein bisschen Optimismus ist schon da. Und was eben auch noch auf der Habenseite ist, diese Besinnung auf Heimatmärkte. Wir haben jetzt, die Globalisierung könnte durchaus Rückschritte nehmen. Ja. Das bedeutet aber auch, dass mehr Investitionen in die Heimatmärkte stattfinden. Ja. Und da spielt natürlich der Immobilienmarkt auch eine ganz große Rolle. Also auch das ist, glaube ich, ein Punkt. Aber es gibt natürlich auch Risiken. Ein Risiko ist natürlich das Thema Finanzierung oder allgemeiner Zinsen. Wir sehen, dass aufgrund der angespannten geopolitischen Lage die Zinsen auch immer mal ein bisschen hochgehen können. Das haben wir jetzt im Iran-Krieg gesehen. Jetzt wieder die neuen Unsicherheiten. Also all das ist nicht gut und wird tendenziell auch die Zinsniveaus treffen, möglicherweise auch die Inflationsniveaus. Wir sehen das Thema Zuwanderung. Die Zuwanderung hat nachgelassen im letzten Jahr. Wenn sich das fortsetzt, hat das natürlich auch dämpfende Effekte auf die Nachfrage. Naja, und ein großes Thema, was einfach als Risiko zu sehen ist für diese These des starken Aufschwungs, ist einfach die Regulierungsthematik. Wir sind einfach in einer Phase, wo wir sehr viel regulieren. Wir haben uns ja intensiv damit beschäftigt, mit dem, was alles in Berlin diskutiert wird, neuerlicher Mietendeckel, Sozialquoten, alle möglichen Vorgaben, Milieuschutz und. Und das hat natürlich schon das Potenzial, auch die Lust am Immobilieninvestment zu verhageln.
Ja, und vielleicht noch einen Satz zum Thema Aufschwung. Was ich vermehrt lese, ist, dass die Anzahl an Neugründungen enorm zunimmt. Also im letzten Jahr, ich glaube 7,6% mehr Neugründungen größerer Betriebe. Alleine in Deutschland über 600.000 Neugründungen insgesamt nur in diesem Jahr. Das sind natürlich schon auch gewaltige Zahlen, die eben auch viel neues Potenzial in sich birgen für neues Wachstum. Wir sprechen natürlich in Deutschland viel über die großen Betriebe, keine Frage. Aber wir haben auch jedes Jahr ein erhebliches Potenzial an Neugründungen, die auch wieder neue Zeiten auslösen können.
Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Wir schauen immer so auf die etablierten Industrien, ja, auf die Automobilindustrie, auf die chemische Industrie. Also da gibt es natürlich viele, die Probleme haben, aber das, was wir schaffen können, ist eigentlich ein Strukturwandel und eben auch, dass diese neuen Unternehmen und auch wenn es teilweise kleinere Unternehmen sind, dass die aber durchaus ein erhebliches Wachstum auslösen können. Aber den Strukturwandel müssen wir natürlich auch zulassen können.
Ja, genau. Ich wollte nochmal zu der Analogie zu 2009 kommen. Da hatten wir natürlich gerade einen Kanzler, der irgendwie sowas wie eine Agenda 2010 vom Zaun getreten hat. Das hat ihn ja auch vorher sein politisches Leben gekostet. Das müssten wir eigentlich irgendwas in dieser Art mal wieder haben. Das ist so ein bisschen in weiter Ferne. Allerdings von der KI verspreche ich mir eigentlich, dass sie auf Unternehmensseite anfangen kann, die Regulierung zu beherrschen. Das heißt, ich füttere eine KI oder vielleicht macht das ja sogar auch ein Unternehmen, dass sie eine KI rausbringen, die sozusagen up to date ist, was die Regulierungsthemen angeht. Dann ist das mit den Antragstellungen viel einfacher. Dann habe ich eine viel größere Beherrschbarkeit, weil ich auf einmal jemanden habe, der als Agent das ganze Thema abarbeitet. Weil das ein oder andere Ungemach droht uns ja noch. Michael hatte es gerade nochmal angerissen. Wir haben es in den letzten Episoden auch immer mal wieder angesprochen. Wie nehmen die Anleger bei dir im Club die Regulierung wahr? Christian, nimmt das eher die Lust auf Investments oder sagen die, naja, also das ist eine Herausforderung. Wir haben auf der anderen Seite ein paar gute Neuerungen und vielleicht ist ja auch KI gerade einer der Treiber für die Neugründung. Ich glaube es sogar, weil ich glaube, es war noch nie so einfach, eine Website zu erstellen, noch nie so einfach, eine App zu programmieren. Jeder hat inzwischen seine eigene Software, jedenfalls teilweise. Insofern ist das Thema Regulierung überhaupt eins, das die Lust schmälert oder ist das einfach etwas, wo man sagt, so, damit leben wir?
Ja, wenn man sich mal das Bild an der Wursttheke vorstellt, darf es noch ein bisschen mehr sein, dann würde hier sicherlich keiner den Finger heben. Ja, das ist ja ganz klar. Ich glaube, davon haben wir alle genug. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal nur über dieses Thema reden würden, dann könnte ich jetzt 20 Geschichten pro Viertelstunde erzählen, in denen man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber gleichzeitig ist es eben auf der anderen Seite auch so, muss man sich schon auch kritisch immer wieder ins Hier und Jetzt holen, wie viel Wirkung hat das denn wirklich, diese Regulatorik? Und auch hier muss man sicherlich unterscheiden, wenn ich eine große Baugesellschaft bin und ich habe mehrere hundert Mitarbeiter, dann ist das sicherlich auch nochmal anders zu bewerten. Ja, in unserem Club sind es eher in der Regel Privatinvestoren, die mit entweder als einzelne Investoren tatsächlich tätig sind, mit einem kleinen Team oder vielleicht auch 10, 20 Mitarbeiter haben. Und die sind ja wendig genug, sich immer wieder diesen Dingen auch anzupassen. Und da ergeben sich eigentlich aus schwierigeren Marktverhältnissen eher die besseren Chancen. Denn wenn ich sehe, welche Ankaufsgelegenheiten wir im Moment haben, weil andere sie nicht wahrnehmen können, das ist schon außergewöhnlich. Und insofern, ich würde das Thema Regulatorik, ist ein Riesenthema, überhaupt keine Frage. Auch warum ich in Zukunft, ich selber ja auch weniger bauen möchte, hat auch damit zu tun, weil es einfach so viel länger dauert, als es eben noch vor 10, 15 Jahren gedauert hat, dass es einfach ein sehr schwer kalkulierbarer Prozess wird. Aber gleichzeitig ist es eben auf der anderen Seite auch so, dass eben sich daraus auch immer wieder Chancen ergeben. Also ich glaube, wie gesagt, keiner will es. Und ihr habt ja auch in einer der letzten Folgen auch nochmal über die Bundesbaugesellschaft gesprochen. Ja, auch das ist ja der Wahnsinn. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich die Elbphilharmonie. Und ich sag mal, in Stuttgart gucken sie auf Stuttgart 21, in Berlin auf den Flughafen. Ich glaube, es gibt ja genug Beispiele, dass das dann eben auch nicht die Lösung ist. Und das freie Marktwirtschaft sicherlich das ist, was uns sehr gut tun kann. Aber unterm Strich bleibt für mich eigentlich eher die These, man darf sich da jetzt auch nicht zu sehr von einnorden lassen. Ja, also es hängt immer noch mehr an einem selber, was man draus macht, als die äußeren Umstände.
Da spricht der Unternehmer in Christian. Genau, wobei, wenn ich zur Elbphilharmonie kurz ergänzen darf, in unmittelbarer Nachbarschaft haben wir ja jetzt ein neues Mahnmal von politischem Größenwahn, der langsam in der Elbe versinkende Elbtower in ein Drittel fertiger Unansehnlichkeit. Was wäre Hamburg ohne eins dieser gescheiterten Megaprojekte?
Ja, aber das ist auch wieder so ein schönes Beispiel für den Herdentrieb, ne? Wenn man mal die Finanzierungsstrukturen sich des ursprünglichen Initiators ansieht, dann sieht man, dass im Grunde genommen jeder dem Geld hinterhergeworfen hat in völlig undurchsichtige Gesamtstrukturen. Und das hätte jeder eigentlich sagen müssen, stopp, das geht so nicht. Und weil es aber der Gesamttenor war, dass das etwas Gutes ist, haben es halt alle gemacht. Und jetzt wäre es antizyklisch, sowas von sinnvoll zu investieren. Und jetzt macht's keiner. Oder macht keiner, stimmt ja nicht, aber die Mittel werden nicht in dem Maße bereitgestellt, wie sie jetzt sinnvoll investiert werden können.
Ja, richtig. Das Thema Herdentrieb habe ich ja auch immer wieder im Verdacht, wenn wir an den Zinssprung denken im Januar bzw. Februar 22. Da haben wir uns ja alle die Augen gerieben und gedacht, was ist denn jetzt passiert? Alle haben drüber geredet, auf einmal war er da und niemand hat es so richtig kommen sehen, außer dass alle drüber geredet haben, was möglicherweise dann auch. Aber wir wollen die Unabhängigkeit der Zentralbank natürlich an dieser Stelle nicht anzweifeln. Nichtsdestotrotz lesen die ja auch nur Zeitungen oder hören gute Podcasts wie diesen oder so. Lass uns noch mal einmal einen ganz kleinen Blick werfen. Michael, was glaubst du, welche Stöcker haben sie noch parat? Was kommt da an Regulierung noch auf uns zu? Kommt da noch was oder war es das jetzt endlich? Oder ist es doch die Wursttheke? Darf es noch ein bisschen mehr sein? Die politische Kultur ist ja im Moment eher lieber mehr als weniger. An jedem Badesee muss noch ein Schild aufgehängt werden. Irgendwie Vorsicht, wer nicht schwimmen kann, geht unter. Das wusste man früher einfach. Heutzutage muss auf Schilder geschrieben werden. Hast du noch irgendwas in der Pipe, was ich noch nicht gehört habe? Oder Christian? Oder einer unserer Zuhörer?
Also es ist ja, wir haben ja einiges diskutiert, was ja noch so im Gang ist, gerade das Thema Möblierung beispielsweise, auch die Indexmieten. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass auf Bundesebene noch so viel kommt. Natürlich werden wir Diskussionen noch haben, aber ich glaube, es gibt zunehmend auch eine gewisse Rationalität. Ja? Also die Diskussionen sind schon da, dass die starke Regulierung der Bestandsmieten beispielsweise dazu führt, dass die Leute einfach nicht mehr umziehen. Das ist zunehmend auch in der Politik bewusst, dass man da was auslöst. Oder dass eben eine Mietpreisbremse eben auch Rückwirkungen hat auf Neubau, auch wenn es formal eine Ausnahme gibt. Aber in diesem Umfeld und wenn es eben nicht sicher ist, dass diese Ausnahme auch dauerhaft gilt, hat das eben auch Rückwirkungen. Und ich glaube schon, dass das mehr und mehr bewusst ist. Und ich nehme die Bundesregierung jetzt schon so wahr, dass man doch Investitionen anreizen möchte. Vielleicht ist das ein bisschen zu optimistisch. Vielleicht gibt mir auch nur die Ankündigung des Bundesgesetzes gegen Vergesellschaftung ein bisschen Mut, dass da einfach eine gewisse Rationalität drin ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt keine neue Regulierungswelle bevorsteht. Das kann aber auf lokaler Ebene ein bisschen anders aussehen. Also ich glaube, auf lokaler Ebene gibt es da schon mehr Instrumente, die da gezogen werden sollen, gerade das Milieuschutzthema. Ich glaube, das wird man dann noch mehr spielen. Aber so zumindest von der Bundesebene, was das Mietrecht angeht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass in dieser Phase, wo die Bautätigkeit auch so zurückgeht und wo eben der Markt zunehmend verkrustet ist, man wirklich noch viel mehr Regulierung fahren will, als das, was ohnehin schon geplant ist. Mal ein optimistischer Blick.
Ja, genau. Ich hoffe, dass irgendjemand zuhört, wenn du sowas sagst. Und sich dann auch noch ermahnt fühlt.
Ein paar Leute hören schon zu.
Ja, aber jemand, der auch Einfluss hat. Wobei, du bist ja neuerdings auch unter die Politiker gegangen, ne? In welchem Expertenrat nimmst du jetzt immer auf dem Bundestagsebene teil?
Das ist ja ein Expertenrat. Das ist keine Politik.
Das ist Politik. Genau, wenn du Politik berätst, machst du Politik. Da kannst du dich nicht gegen wehren. Und wer wäre das besser, wenn nicht der grundpositive liberale Kommunist, der einfach nur einen ganz neutralen Blick auf den Markt hat. Aber lass uns nochmal, und das ist ja auch für unsere Investoren wichtig, wenn wir jetzt sagen, ein super, super Zyklus, da spricht einiges für. Wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, Christian, so Blick auf die Zukunft und wir sprechen darüber, wie es aussieht im Markt. Was glaubst du, wird sich innerhalb der nächsten 12 Monate entwickelt haben? Was ist das, was du glaubst, was passiert sein wird, wenn wir dann in einem Jahr hier wieder deine Special-Folge Nummer 4 machen und sagen, so Christian, erzähl uns mal aus der Realität, was hat sich eingestellt?
Ja, ich glaube schon, dass eben die Banken zunehmend wieder Geschäft machen wollen und werden. Ich glaube, das wird den größten Einfluss haben auf das kommende Jahr. Ich glaube, insgesamt würde es uns gut tun, wenn wir ich sag mal, weniger Themen haben, die wir besprechen müssten, ja, denn das stabile Umfeld ist sicherlich das, was auch einen großen Einfluss auf gute Investitionen hat, und das würde ich mir sicherlich wünschen, und gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal sagen, dass der Einfluss der Politik, glaube ich, insgesamt viel geringer ist, als wir ihn manchmal eben dem zuschreiben. Ja, und als wir den letzten Superzyklus hatten, hat ja auch keiner aus dem Fenster geguckt und gesagt, wie super die Politik das gerade alles macht, sondern alle haben in den Spiegel geguckt und sich auf die Schulter geklopft. Und insofern glaube ich, ist der Einfluss manchmal der Politik geringer. Und wenn wir da vielleicht ein bisschen aus dem Tal der Tränen und des Jammerns rauskommen und ein bisschen mehr Ärmel hochkrempeln, sich professionalisieren in dem, was man tut. Wir haben 44 Millionen Wohnungen in Deutschland. Das ist ein unfassbar großer Markt. Und wenn ich mich dort positioniere, dann ist für einen Guten immer Platz. Ja, und wenn ich sowohl auf Makroebene wie auf Mikroebene, wie auf Ebene von Ausstattung und Energiestandard mich einfach ein bisschen besser positioniere als der Markt, dann werde ich dort immer ein gutes Geschäft machen können in dieser Grundmechanik auch der Immobilieninvestition, denn es wird immer einen Fremdkapitalanteil geben, manchmal mehr, manchmal weniger, aber diese Grundmechanik, die bietet schon viel Raum, und ich glaube, wenn wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir beeinflussen können, dann kann man hier unheimlich viel bewegen.
Alter Schwede. Da soll noch mal jemand sagen, der Professor ist zu optimistisch, der Unternehmer ist es auch. So, und jetzt sitze ich in der Mitte und will trotzdem noch mal hören, was glaubst du, was im nächsten Jahr passiert, Michael? Wir werden jede Woche drüber reden, meckern, manchmal lauter, manchmal leiser. Vielleicht finden wir auch was zum Gutfinden und einfach mal positiv besprechen. Aber was sind deine 5 Cents für die nächsten 12 Monate?
Also natürlich werden wir jetzt auch weiterhin über Politik reden und all die abstrusen Ideen, die es da auch gibt. Die Frage ist ja immer, wird die umgesetzt? Ich glaube aber, wenn wir uns in einem Jahr jetzt wieder treffen, dann werden wir auch vermehrt schon wieder über internationale Investoren sprechen. Ne? Also man merkt schon, dass es mehr Interesse auch wieder am deutschen Markt gibt, dass da durchaus internationale Investoren bereitstehen. Die quält manchmal eher das Thema, gibt es denn großvolumige Investments, wo wir einsteigen können? Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch einiges tut. Also das könnte wieder ein Thema werden. Und ich glaube auch, wir werden zumindest politisch über das Ende der Mietpreisbremse diskutieren. Ob das dann auch so kommt, ja, aber 2029 würde die Regulierung auslaufen. Bin gespannt, wie die Diskussion dann geführt wird, wie man da auch in der Koalition diskutieren wird. Aber zumindest wird es diese Diskussion geben. Also das sind so 2 Themen, die auf jeden Fall relevant sein werden in 12 Monaten.
Wann ist der nächste Bundestagswahlkampf? Der ist doch dann auch schon, oder? Wir haben letztes Jahr gewählt.
So schnell nicht. Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt.
29, 27, 28 müsste neu gewählt werden, oder?
28, ja.
Naja, gut, wir werden sehen. Im Umfeld dieser Neuwahlen ist ja manchmal die politische Diskussion ein bisschen anders. Insofern schauen wir mal, was sich dann ergibt. Okay, dann.
März 29.
29, März 29.
Im März 29.
25 haben wir gewählt. Ja, genau, 29.
Ja, okay, dann ist natürlich das Auslauf der Mietpreisregulierung kommt denn wie gerufen als eins der Schlachtthemen. Bin gespannt. Wir werden es sehen. Dann danke ich dir, Christian, erneut hier bei uns im Podcast gewesen zu sein. Sehr interessante Einblicke. Ich hoffe, du da draußen hast auch das ein oder andere daraus ziehen können. Danke dir, Michael, für deine grundweg positive wissenschaftliche Brille. Und dann, wenn du magst, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Das wird dann die Folge mit euren Fragen, entschuldigt bitte, Und bis dahin genießt diesen fantastischen Sommer, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.